Jetzt. Und Prost, Gregor. Oje, oje.
Ui, Raspi 2, Horst. Durch den Verschluss getrunken, auch sehr erfrischend, aber ich bieg das noch nach hinten.
Und willkommen beim Biertaucher Podcast, circa 218. Heute ist der
so und so vielte,
circa 18. 19. August 2015. Wir befinden uns im alten AKH 1930 Innenhof 2.
Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, nämlich der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg, und vielen Dank an dieser Stelle und auch vielen Dank an unsere Flatterer.
Danke, liebe Flatterer.
Ja.
Speziellen Dank diesmal an Andreas, der uns geschrieben hat,
genau,
auf den Shownotes.
Ja,
ich sage es dazu gleich später. Nicht auf den Shownotes, auf den Themensammlung. Und aufgrund seiner Anregung, wir sind auch auf Diaspora. Einfach nach Hashtag Biertaucher Podcast suchen.
Super, hast du das noch im Verwender?
Ja, also ich poste dort immer blind hinein, aber es tut außer einem Typen nie irgendjemand dort mit mir kommunizieren, weil ich keine Freunde habe.
Okay, aber jetzt einer mehr.
Einer mehr, genau. Ja.
Na gut, was sind denn die Themen? Also was haben wir denn in der letzten Woche erlebt?
Danke für diese Frage, Gregor. Ich war auf der Scratch-Konferenz in Amsterdam und kann sehr viel darüber berichten.
Das hoffe ich doch. Ja, ich habe wie immer Filme gesehen, also zwei Horrorfilme. Ich stimme mich schon mal ein, weil in einem Monat beginnt das Slash-Filmfest. Da habe ich mir angeschaut die Descent und habe ich mir noch angeschaut It Follows. Und vielleicht noch einen Film, der ein bisschen ins Futuristische abgleitet oder Fantastische, nämlich Mr. Nobody. Und darüber hinaus bin ich konsumtechnisch aktiv geworden, haben wir von einer großen Kaufplattform einen Raspberry Pi 2 bestellt.
Ja, und schon bekommen?
Und schon im Einsatz. Und darüber kann ich ein bisschen auch erzählen, würde ich so sagen, ja. Und dann nicht zu vergessen, ja genau, der Andreas hat uns, ein Hörer hat uns ein Thema geschickt, ja.
Worüber uns wir sehr freuen, auch wenn wir das aus Unfähigkeit manchmal immer ignorieren oder nicht ganz in der Sendung behandeln. Wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn wir Themen, Anregungen kriegen.
Wir lieben Feedback.
Genau.
Das ist nicht alleine. Wahnsinn. Ja, das ist immer herrlich. Der hat uns nämlich ein Kickstarter-Projekt geschickt namens Mycroft. Und darum geht es. Also die große Tagline ist the artificial intelligence for your home. Läuft auf einem Raspberry Pi, ist Open Source und soll dafür genutzt werden. Was ich so mitbekommen habe, beherrscht das Spracherkennung, und damit sollst du dann dein Internet of Things zu Hause, sprich deinen Haushalt, Lichter und solche Sachen steuern können.
Das heißt, da können wir Haralds Namensgeber das Smart Sarah Projekt dann wahr werden lassen, wie Zimmertemperatur ansteigen lassen.
Genau. Brücke, Alarmstufe rot.
Ja,
genau. I'm sorry.
Genau. Okay, aber ja, wir werden das an den Harald weiterleiten.
Ja, genau, wenn er uns Feedback gibt, genau, und ich werde mich auch noch weiter informieren. Also witzig. Ich bin heute nicht mehr ausgegangen, so zwischen Arbeit und Podcasten.
Ich kann noch, falls Zeit bleibt, zwei Filme rezensieren. Ich war im Kino, nämlich auf Slow West, ein in Neuseeland gedrehter, eher lakonischer Wildwestfilm, und ich habe mir Planet Otterkring angeschaut.
Ja, den hast du plakatiert.
Was eine nette lokale Komödie ist.
Ja. Mhm. Ja. Ja.
Okay, danke. Tja. Nun ja, dann hast du irgendwas Techie-Themisches?
Ja, Techie, ich habe einen Raspberry 2. Das ist ein schneller Spaziergang, und dann kannst du in deinen Reisebericht stopfen. Ich habe mir einen Raspberry 2 bestellt, weil mein erster Raspberry Pi, den ich hatte, Modell, ich glaube B, aber noch also einer mit 200.
Der noch mit den zwei USB-Anschlüssen oder schon mit vier?
Wenn ich das jetzt genau rekonstruieren könnte. Es war mein erster Raspberry, der aber noch von dieser Serie war, die auch nur 256 MB hatte.
Der war noch
ein bisschen schwach. Da hat dann in meinem Haus oder in meiner Wohnung hat ein Blitz eingeschlagen. Oh. Es gab während einer Filmschauung einen großen Knall.
Ja.
Also Blitz und kurz darauf folgend, wirklich
Gott,
kurz.
Gott mag deinen Filmgeschmack nicht.
Oder? Und ja, dieser Blitzschlag hat sich ausgezahlt, weil da ist mein Raspi, der funktioniert zwar noch, aber hat keine ETH0 Schnittstelle mehr, keine funktionierende. Das heißt, das macht ein bisschen weniger Spaß. Außerdem ist mein Modem kaputt gegangen und mein WLAN-Router mit DDR-RT drauf. Okay. Also das hat sich so richtig schön ausgezahlt. Vielleicht sollte ich mir so einen
Blitzschutz... Ein göttliches Zeichen, dass du öfter Hardware kaufen sollst, um die Konsum- und Wegwerkgesellschaft am Laufen zu halten.
Genau, scheint so. Und ich habe da diesen Weg des geringsten Widerstandes gewählt und habe mir so ein Komplettpaket gekauft. Also da ist jetzt nicht nur die Platine vom Raspi 2 drinnen, sondern da kommt ein Gehäuse mit, ein eigenes Netzteil davon, das auch
irgendwie... Ein Raspi-Netzteil.
Ein Raspi-Netzteil, genau. Und außerdem eine 4 GB SD-Karte. Ja, und die ist dann geliefert worden, alles ganz normal, ganz nach Plan. Zum Gehäuse kann man sagen, das ist schon mal recht... Also rechtwertig ist natürlich ein Plastikgehäuse, hat aber so einen Raspberry Pi Beere irgendwie so rausgefräst. Das heißt, da kann man so ein bisschen und man durchschauen. Kann
durchgucken, oder?
Und es ist in Schwarz, undurchsichtig.
Mhm. Undurchsichtig.
Aber es besteht aus drei Teilen, einem Unterboden, eben diesen Seitenteilen und oben noch einen Deckel. Und du kannst diesen Deckel oben abnehmen und hast da relativ, also dann hast du so Teile, sind von Raspberry Pi abgedeckt, aber sind zum Beispiel der Prozessor oder so, dass du einen Kühler draufgeben kannst oder so, oder dass die Zugänge zugänglich sind, dann ist das... kannst ist das ganz gut zugänglich, aber auch geschützt.
Ja.
Und angesteckt. Und mit Überraschung festgestellt, dass da auf die SD-Karte sogar schon was draufgespielt ist.
Da war schon dieses Multi-Image drauf, oder?
Ja, also ich habe das ja gar nicht gekannt. Vielleicht sagt dir das was, das Noobs OS.
Ja, wo da kann man sich dann aussuchen, welches Boot-Image man booten will.
Genau, und das war eigentlich sehr praktisch. Also die haben mehrere Betriebssysteme da zum
Auswählen. Was hast du dann genommen?
Risco S, nein. Ich habe es wurden ja zwei Raspis gekauft und einmal ist das Raspbian, das klassische DVM für Raspberry Pi, draufgekommen und ich habe für meinen Raspberry Pi 2 jetzt einen eigenen Zweck ausgewählt. Ich habe mir OpenELEC draufgespielt.
Oh, was kann das?
OpenELEC ist ein ganz, ganz schlankes Linux-Betriebssystem, das nur einen Zweck verfolgt, nämlich Kodi, ein Mediencenter-Software, die unter Linux läuft, hochzufahren und also das gut wartbar zu halten.
Also dass deine Medienbox dann sozusagen startet und sonst
also
nichts filtern soll.
Wie so oft bei Linux ist, bei solchen Geschichten, du siehst vom Linux selber nichts, es bootet direkt in dieses Mediencenter rein und ich muss sagen, dieses Kodi, also das war früher, das ist vielleicht der noch bekanntere Name, XBMC, das Xbox das Mediencenter, das haben sie natürlich aus rechtlichen Gründen jetzt umgeänderten Namen.
Okay.
Und ich habe das jetzt seit zwei Tagen im Betrieb. Man konnte so meine SMB-Shares von meiner privaten Sammlung konnte man da schön einhängen. Das geht eigentlich ganz gut.
Das heißt, du betreibst jetzt deine Mediencenter-Festplatte sozusagen?
Ja, und das ist durchaus. Also vorher war ich auf den anderen am
du
Ende
hast
des
immer
Spektrums.
So eine kleine Box gehabt, so eine kleine.
Ja, wir hatten die Boxi.
Das ist jetzt der Raspi ersetzt die jetzt, oder?
Aber vollkommen.
Du klingst nicht traurig.
Na, die Boxi hatte das schwere Problem. Wir haben zu Hause kein natives Gerät, das einen HDMI-Anschluss hat.
Aha.
Oder wir wussten es zumindest bei einem Gerät nicht, dass es hatte. Und deswegen war das jetzt alle Jahre inaktiv, weil man kann zwar irgendwie so HDMI zu DVI-Konvertoren dran stecken, aber der Boxi hat gesagt, da kam dann immer so ein Red Screen oder Black Screen of Death und das macht er dann nicht mit. Also das und dann war er nicht mehr updatebar und seitdem ist das leider ein totes Stück Hardware bei mir. Aber der Kodi funktioniert sehr gut, man muss sagen, es ist eine ansprechende Oberfläche und noch dazu ein Vorteil, du kannst die entsprechende App ohne Kosten aus dem Android Store runterladen.
Ah, und jetzt kannst du über dein Smartphone als Fernbedienung dein Mediacenter bedienen.
Richtig. Da fühlt man sich mal wieder zurück ermächtigt.
Ja, genau. Brücke spielen Sie, Biene-Meier.
Genau. Und es gibt auch Kaufsoftware natürlich dazu, die noch mehr Funktionalität bieten. Das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Die Fernbedienung ist soweit ganz gut, ein bisschen... manche Sachen sind vielleicht ein bisschen kompliziert zu erreichen. Aber was zum Beispiel ein schöner Vorteil ist, man kann sich seine gesamte Filmsammlung in seinem Katalog direkt am Tablet anschauen. Also das heißt,
also über diese Android-App, die kommuniziert jetzt mit deinem Raspi sozusagen, holt sich von dort, was du auf deiner Festplatte hast, und am Tablet wischst du dann so,
richtig.
Ist das geil. Und es das verbraucht keinen Speicher am Tablet dann oder kaum.
Nein, du hast die Filme ja, du steuerst das wirklich nur an, aber es ist eben nicht nur eine Steuereinheit, sondern kann anscheinend durch diese, das verbindet sich über WLAN mit deinem Kodi, und du kannst da eben deine Filme, also es ist nicht eine reine Steuereinheit.
Am Tablet.
Nein, das nicht. Also aber es streamt's nicht, aber es ist trotzdem mehr als nur ein Steuerkreuz
mit einem
Bestätigungsbutton.
Du blätterst so in deiner Filmbibliothek.
Schön ist das.
Ja, das hat ja das XBMC immer dieses Feature. Also ich kenne es nur vom Desktop halt.
Hatte das.
Aber ich nehme an, am Tablet macht das mehr Spaß. Ne?
Ja, das ist schon gemütlich. Ich meine, das Tablet ist trotzdem nicht das beste Steuerungsdevice, weil du musst es dann einschalten und es leuchtet dann und du hast keine Haptik oder so.
Ja.
Aber es ist trotzdem sehr gemütlich. Und was man diesen OpenELEC und dem Kodi zugute halten muss, es ist wirklich einsteigerfreundlich. Und das heißt...
War schnell aufgesetzt, das Ganze.
Ich habe es aufgesetzt, noch bevor als erstes kommt so die Frage, was für eine Sprache du haben möchtest und so. Und schon während dem Setup-Prozess kannst du dir eine Kodi-Remote irgendwie schnappen und öffnen deine App am Tablet und er sucht sich die Instanz raus, sucht das im Netzwerk, sagt, das ist das, okay, jetzt bitte verbinden, und du kannst den initialen Setup-Prozess schon durchführen mit der Fernbedienung. Das sind so Kleinigkeiten,
die es macht. Brauchst nicht nachher in irgendeinem Untermenü dann da so ewig suchen.
Ja. Also die OpenELEC, ich habe mir die Website auch angeschaut, die haben ein bisschen so eine eindeutige kommerzielle Ausrichtung, die verkaufen auch eigene Boxen, wo das OpenELEC drauf ist.
Das ist ja legal auch bei freier Software, dass du es auch verkaufst.
Genau, und das finde ich aber vollkommen in Ordnung, weil du kommst dann sofort, wenn du Raspi 2 auf die Installationsanweisungen dafür, und das ist nicht mehr als ein Image auf eine SD-Karte
schreiben. Da wünschen wir denen Erfolg, ne? Dass du vielleicht einen Revenue-Stream reinkriegen.
Und du, ich glaube auch, die Rolle des Mediencenters ändert sich ja heutzutage irgendwie. Wir meistens wird das schon fast wieder obsolet, weil sich viele nur eine Netflix-App wünschen und das
Ganze. Also, dass wir die streamen jetzt direkt von irgendeinem Großkonzern.
Weiß man nicht, ich glaube, in diesen Sachen Apps, es gibt schon sehr viele Erweiterungen, aber so große Player sind ja wahrscheinlich noch nicht drauf. Muss ich aber erst nachschauen und verifizieren. Aber so, wenn man lokale Inhalte hat oder eine große Musiksammlung, da hat es wirklich Stärken. Und da vertraue ich denen auch mehr.
Und hast du jetzt
mehr.
Musik auch schon, also mit denen meinst du jetzt den OpenELEC im Gegensatz zu iTunes?
Also OpenELEC/Kodi. Weil das ist dann halt nicht
irgendwie... Also dass immer noch du in deinem Wohnzimmer deinen Medienserver betreibst und nicht nur ein Netflix-Abo.
Mir sind die Fernseher, wo die LG-Firmware, das irgendein selbst zusammengeschusselter Android...
Du guckst und so,
Das ist giftig. Ich sag mal, es ist giftig.
Ja. Und tust du außer Filmen auch jetzt irgendwie E-Books oder Podcasts oder so irgendwas verwenden
Für Musik habe ich es jetzt irgendwie auch noch angestartet. Es ist so, dass du, wenn ein SMB-Share oder so zuhängst, kannst du mal sagen, sind da eher Serien drinnen, sind da eher Filme drinnen, ist da eher Musik drinnen? Und er sucht sich dann die Metadaten dann auch gleich schön.
Und hat er da eine schöne Musikverwaltung, wo du so den Plattencover siehst?
Das funktioniert alles ganz gut. Also da bin ich schon recht glücklich.
Also, aber ich habe keine eigene Audio-Software-Verwaltung.
Ich weiß nicht, ich habe es jetzt mal ausprobiert und habe gesagt, okay, das schaut hübsch aus. Wie oft ich es jetzt für Musik verwenden werde, weiß ich noch nicht.
Okay.
Ich bin da auch, mit der Musik muss ich sagen, bin ich da wirklich noch so ein bisschen altbacken. Ich vertraue da noch meiner eigenen Ordnerstruktur.
Ja. Und was mir jetzt auffällt, E-Books, das ist eigentlich das Einzige, was sich bei mir jetzt ansammelt am Computer, die kann man jetzt noch nicht mit dem ganzen XBMC Center verwalten, oder?
Das muss ich mir anschauen, du.
Wahrscheinlich hat schon irgendwer ein Zusatzplugin geschrieben,
weil wir wissen es noch nicht. Einen Haufen Add-ons. Also wenn du dir allein schon so, wenn du Untertitel suchst, da gibt es mehrere Anbieter, es gibt Wetter-Apps und
dann gibt es ja so coole Apps, die da eigene YouTube-Kanäle schön aufmachen, zum Beispiel die TED-Watch-App, also dass du
Also da muss ich mich auch noch durcharbeiten.
Das habe ich mich einmal beim Einrichten gespielt, das ist wirklich cool, dieses Plugin-Verzeichnis für XBMC.
Ich werde sicherlich die nächsten Male noch einmal darüber berichten, weil ich habe auch zurzeit so ein, sagen wir so ein kleines Projekt, so in meinem Umkreis gibt es die Anforderung, man hätte gerne so eine Anzeigetafel für ein kleines Geschäft, Werbung abspielt, aber halt gemischt, also gemischt Bilder, gemischt Video.
Also der eigene Schaufenster-Streaming-Channel.
Richtig, und wie kann man mit einem Raspi 2 das implementieren? Da bin ich jetzt mal auf das OpenELEC gestanden, weil prinzipiell kann der ja sehr viele Formate abspielen, was für den Betreibern. Das müsste ich mir jetzt noch alles anschauen.
Weißt du, was ist da sonst die Standard? Standardlösung. Ich grinse immer nur hämisch, wenn ein, nein, ich weiß es nicht, ich grinse immer nur hämisch, wenn ich am Schaufenster so ein super teurer Flachbildmonitor ist mit so einer Windows-Fehlermeldung. Da denke ich mir immer, oh je, je, je. Aber auf Flughäfen habe ich das auch mal fotografiert, so ganz cool.
Ja, also ich habe mir angeschaut, ich habe zumindest eine Linux-Distro gefunden, ich weiß aber nicht, ein Porteus-Kiosk irgendwie, aber da glaube ich, habe ich jetzt auf Anhieb keinen Raspi-Bild dafür gefunden. Und es gibt verschiedene Ansätze. Manche beschreiben halt nur, wie du direkt im Raspbian oder anderen Raspi-Betriebssystemen direkt in einen Browser reinbootest. Wäre natürlich auch ein Ansatz, wenn du einen Kiosk musst im Browser. Da ist halt die Frage, kann der Browser schnell genug
updaten und
updaten und Videos abspielen ohne Ruckeln.
Also was ich weiß, ist, dass der Christian von der FH Technikum, der war das letzte Sendung da war, der hat im FH Technikum sind so große, wie nennt man das, Informationsbildschirme in jedem Stiegenhaus.
Ah, interessant.
Also, dass die Studenten wissen, wo es hinlaufen müssen. Und das wird irgendwie mit Raspberry Pis gesteuert. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, wie. Also ich glaube, hinter jedem von den Monitoren biegt so ein kleiner Raspi.
Okay.
Das waren damals noch so ganz billige Not-Smart-TVs, was er mir gesagt hat. Mhm. Und da haben sie, glaube ich, das selber irgendwie gemacht. Auf jeden Fall, da ist immer so im Abstand von 5 Sekunden ist da halt die derzeitigen Vorlesungen und dann irgendeine Mitteilung des Hauses. Und dann,
na, vielleicht kann ich mich bei ihm da erkundigen.
Aber da dürfte es fertige Sachen geben. Also ich glaube,
da gibt es mehrere. Das sind ja schon mal gute News. Mhm. Sehr gut. Ja, das war's eigentlich schon mit meinem Raspberry 2.
Also cool,
es endet gar nicht. Also jetzt, wo ich einen Raspberry 2 habe und da schon so viel Power dahinter steckt, überlege ich mir, ob ich meinen BeagleBone Black in Pension schicke und meine Services darauf dann irgendwie hoste. Und es macht wieder Spaß.
Unser Smart-Home-Experte Harald schimpfte ein bisschen auf die Raspis. Der meint, im Dauereinsatz für so Smart-Home-Geschichten, also wo die 24 Stunden durchrennen, sind die nicht so das Ideale, weil sie halt billig gemeint sind. Und er meint, es ist ein bisschen besser, etwas mehr investieren in ein anderes Board, das halt eher dafür ausgelegt ist, dass es durchläuft. Andererseits, die Raspberry Pis werden so mit DDBern in die Stratosphäre geschickt, bei so Bastelprojekten und also die
halten viel aus. Also man sagt ja auch, bei der Architektur haben sie wieder so denselben Fehler, den der 1er auch gehabt hat, dass, glaube ich, das Netzwerkschnittstelle auch dann über USB eingeführt wird, was dann oft zu Lasten der CPU geht. Und
genau.
Und es gibt ja natürlich Sachen, die man bedenken muss oder so. Für mich persönlich, ich hatte mit dem Raspberry 1 war ich eigentlich schon ziemlich glücklich und der BeagleBone Black war jetzt nur einen Hauch, sag ich mal, spürbar mehr Wumms dahinter. Das heißt, der Zweier mit 4 Cores und so, ich stelle mir schon vor, dass da einfach für mich mehr als ausreichend Power dahinter steht.
Ein Mediencenter, das muss ja nicht 24 Stunden durchrennen, sondern nur wenn du zu Hause bist.
Mediencenter oder wenn ich dann halt der Server, so SMB oder so, der wird schon 24 Stunden dann am durchlaufen. Aber da ist so wenig Last drauf, dass ich mir vorstellen kann, dass das nicht so ist. Und zweitens, was für mich halt einen großen Wert besitzt und was ich halt bei den anderen Boards, da muss man halt wirklich auch drauf schauen, die Community. Es gibt von Raspberry Pi so eine breite Benutzerschaft und du findest für jedes Detailproblem dann irgendwelche
Sätze. Die Community macht so und so viel misere Hardware wieder weg. Ne?
Und das ist dann für einen, da bin ich halt dankbar, dass ich mich nicht selber einarbeiten muss oder nicht der Form, sondern da 1000 Ansätze habe und Ideen. So viel zu meinem Tech.
Na, das ist mir auch aufgefallen, weil ich hab diesen neuen Raspi 2 und auch ein Banana-Board. Jetzt habe ich eine Zeit lang nichts gemacht, aber mir ist aufgefallen, dass von Banana Pi die Community einfach viel schwächer war. Ne? Da gibt's ein Forum und ein paar Links und sucht das selber und so. Und das ist natürlich was wert, wenn du eine gute Community hast, möglichst noch in der eigenen Sprache, die...
Ja, das ist definitiv. Ja. Also sonst würde ich es gibt ja so einen geheimen, top rechts unten Modell, das QB-Board, das es schon einige Jahre gibt, die hat irgendwie jetzt so einen Octa-Core, Octa-Core rausgebracht, irgendwie mit noch mehr RAM mit USB 3 und einer Gigahertz
Schnittstelle.
Da muss man aber so, wie gesagt, höllisch aufpassen, dass da auch dann wirklich schon alles vorbereitet ist. Ich glaube, ich habe mich mit Florian das letzte Mal ein bisschen drüber unterhalten, da muss man dann halt auch wirklich schauen, dass schon allein die Hardware-Treiber schon vorhanden sind. Ja. Also ich bin vorerst glücklich und Cody, hurra, hurra. Okay. Also ich kann das nur mal so vom ersten Antesten mache ich freundliche Augenbrauen.
Ich muss jetzt nur gerade weiterspinnen, wenn du diesen Schaufenstermodus machst für ein Schaufenster. Das wäre ja eigentlich der Urknüller, wenn das dann gleichzeitig auch eine Website wäre, ne? seine Website, die halt ständig irgendwelche depperten Werbevideos, Ding, also eine non-interaktive Webseite, was eigentlich die meisten Kunden wahrscheinlich wollen.
Insgeheim ist das ja auch meine Überlegung, deswegen so einen Webbrowser im Kioskmodus hochzufeuern und dann kann er es vielleicht irgendwie diese Webseite auch einfach zu administrieren oder vielleicht gibt es schon
PowerPoint irgendwelche Slides reinhängt und die werden dann durchgedisplayed und Fotos und so.
Genau. Ich glaube, also das ist wollen mein gar nicht
so
wenige.
Ich denke, so kleine Restaurants, kleine Firma, kleiner Verkaufsladen, der hat nicht so viel Info, die es da deppert in eine Menüstruktur reintun muss. Da wird das auch reichen in so einem Kioskmodus, dass da halt alle 10 Bilder, die er hat, durchgeht.
Ja, und ich habe meine Lauscher schon aufgestellt. Es gibt, wie gesagt, es gibt ja sehr viele unter Windows sehr viele kommerzielle Lösungen, für die du sehr viel Geld zahlen musst. Aber es gibt ja auch diese eine Distro, die wir vielleicht dann auch noch verlinken können, wenn ich den Namen wieder genau weiß. Aber es trotzdem merkt man halt in der Recherche, es gibt halt sehr viele eigengebastelte Lösungen.
Na klar, ja. Na gut, dann würde ich sagen, leite ich über nach Amsterdam.
Ja, auch nach Amsterdam.
Schlechte Nachricht zuerst. Gute Nachricht war, ich war in Amsterdam. Und was ist die schlechte Nachricht? Ich war nicht auf dem Chaos Communication Camp, was derzeit, glaube ich, gestern ist, glaube ich, zu Ende gegangen. Das hat sich halt gespießt mit der Zeit. Das war.
Ja, das geht halt dann schwer.
Geht halt nicht, in 4 Jahren wieder. Und ja, das war Scratch-Konferenz, Scratch 2015 AMS ist der Hashtag und ich bin eingeladen worden von der Andrea Meyer, die ein Turtle-Stitch-Programm, also die hat so eine Stickmaschine, die man programmieren kann. Dann mit nicht direkt mit Scratch, sondern mit, ich glaube, einem Fork von Blockly, also auch seiner grafischen Puzzlestein-Visual-Programming-Oberfläche. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und ja, ich versuch's zu teilen. Also erst das Technische, dann das Organisatorische und dann am Schluss meine super peinlichen Erlebnisse.
Okay.
Das Technische ist, das war sehr schön, sehr empfehlenswert. Ich möchte auch wieder hinfahren einmal. Es sind dort vom Messeschutters Institute of Technology die Entwickler rumgelaufen, die Scratch entwickeln. Es gibt tausende Scratch, also gefühlt, ich habe ein Dutzend mindestens habe ich gesehen, Forks von Scratch oder von diesem Visual Programming Paradigma, also dass du nicht Text tippst, sondern dass du sozusagen so Bausteine und Schleifen und If-Befehle wie ein Flowchart praktisch zusammenschiebst und das funktioniert dann. Es gibt so Hybride, das ist jetzt gerade so das ultra letzte Schrei, dass du sowohl tippen kannst als auch zusammenpuzzeln und so.
Best of both worlds.
Ja, Ansatz. So irgendwie. Dann, was war noch dort? Es waren dort kommerzielle Lösungen, also sowohl so kommerzielle Kleinstfirmen, die halt so mit schöner Grafik so eine geschlossene Visual Programming Umgebung machen und ihren Schulen verkaufen, als es war auch dort Microsoft, die so ein, bitte in den Shownotes nachschauen, wie das heißt, irgendwas mit Light, Flashlight oder Spark, Projekt Spark, glaube ich, hat es geheißen, so eine super Lernumgebung hast, wo du praktisch dein eigenes World of Warcraft machen kannst und so auch mit so, das war nicht gerade Visual Programming, sondern das praktisch If-Then-Blöcke. Also wenn If das und das passiert, also wenn dein
World of Warcraft oder Minecraft.
Es war so World of Warcraft. Du siehst dann 3D-Avatar in einer 3D-Landschaft, die aber nicht blockmäßig ist, sondern schön gemacht. Und du kannst dann rein im Xbox-Controller, also ohne irgendwas tippen zu müssen, kannst du da die ganze Welt sozusagen anmalen, Berge machen und halt auch so ein bisschen visuell programmieren, dass du sagst, wenn deine Figur in ein Wasser läuft, passiert das und das.
Und verstehe. So also auch
Trigger
so
und Sensoren und Befehle zusammenketten. Und das halt alles über einen Xbox-Controller, das war natürlich Closed-Source. Und sonst zum Glück, es hat sehr viel Open-Source-Lösungen gegeben und eben nicht nur Scratch. Scratch baut ja auf der proprietären Flash auf. Sondern es gibt auch Snappy und wirklich sehr viele anderen. Also das forkt sich gerade und dieses Konzept scheint zu bleiben, dass du sozusagen programmierst durch Steine herumschieben oder durch so Puzzleteile herumschieben.
Ist ein sehr einfacher Zugang.
Ist ein einfacher Ansatz. Es waren sehr viele Lehrer dort, sehr viele Lehrerinnen. Es waren sehr viele Educators dort. Es waren sogar so Typen wie ich dort. War ganz froh, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, die Nachmittagsprogrammierunterricht kommerziell anbieten, also nicht als Hobby.
Also wirklich in deinem Core-Business.
Ja. Das war für mich sehr nett. Und es waren halt sehr viele Geeks dabei, also auch sehr hochwertige, die technisch extrem viel drauf gehabt haben. Es war von Graz ein Team drauf, die haben das Pocket Code. Ich glaube, ich habe mal erzählt davon, im MetaLab hatte eine Professor aus Graz das herzeigt, da kannst du unter Android so mit Bausteinen App zusammen. Und der hat wieder vorgestellt, also die haben vorgestellt, einen Konverter, wo du die Scratch-Programme reintust und dann kommen die Pocket-Code-Programme raus. Ah, also die ganze, es ist wirklich eine lebendige Open-Source-Szene. Was mich sehr gefreut hat, es waren sogar ein paar Python-Programmierer und Python-Educator dort, die dann sozusagen die Schnittstelle diskutiert haben, wie ist das jetzt, wenn man jemandem mit Scratch was beibringt, dann können die Kinder Scratch programmieren, aber sie können eben noch nicht eine Programmiersprache programmieren, weil es halt am Tippen fehlt. Und wie macht man den Übergang von dort nach Python? Es waren aus England sehr viele Raspberry Pi-Leute, die ihre Education-Projekte damit vorgestellt haben. Hat man Raspberry Pi, tut so einen Teddybären mit Ballon in die Stratosphäre und macht dann so Fotos von ihm, wie der Teddybär, und da hinten siehst du die Erdkrümmung und dann fliegt er wieder runter. Also es war extrem cool. Ja, und habe mich sehr nett, wie immer, das Wichtigste sind die Kontakte, die man knüpft auf einer Messe, da habe ich mich sehr genetzwerkt und so. Und also es war wirklich nett für mich. Ich habe mal weniger erwartet und mehr bekommen, als ich erwartet habe. Was ich sagen kann, ich glaube, das, was die meisten Hörer interessieren wird, es gibt, also das war das Projekt, was mich sehr fasziniert hat, sagen wir zwei. Eins war, ich bitte in den Shownotes, werde ich die dann verlinken, dort nachschauen. Das war einer, der hat so eine Open-Source-Software gemacht, um diverse Drohnen und Spielzeugroboter gemeinsam zu steuern. Und zwar über eine Visual-Programming-Oberfläche. Also wie man von Scratch gewohnt ist. Du klickst auf deinen Loop und If und so. Und der hat praktisch die Befehle angepasst und hat gezeigt, so eine kleine Quadrocopter-Drohne.
Ja.
Ich glaube, eine ziemlich populäre. Namen bitte alles in den Shownotes nachschauen, gibt auch schon die Videos auf YouTube. Und er hat die dann programmiert mit dieser Oberfläche live. Ne? Also du tust ein paar Blöcke hinschieben, was jeder Achtjährige wirklich sehr schnell lernt, und die Drohne fliegt dir eine vorgegebene Route ab im Wohnzimmer. Oh,
das ist natürlich eine super Automatisierungsspitze.
Ja. Also jeder wird jetzt immer sehen. Und das andere, was glaube ich auch sehr viel Wellen schlagen wird, das war vom Massachusetts Institute of Technology. Die haben gesagt, es gibt sehr viele Erwachsene, die das Scratch benutzen, obwohl das eigentlich von der Lifelong Kindergartengruppe entwickelt wurde als Education Tool. Mhm. Aber es wird in Wirklichkeit eben von sehr vielen Erwachsenen und Wissenschaftlern auch und Hobbyprogrammierern benutzt, die jetzt nicht so die Vollblutprogrammierer sind und sich jetzt nicht mit einer Programmiersprache zu tief auseinandersetzen wollen, sondern die halt schnell etwas gerechnet brauchen oder visualisiert. Also
Getting things done, so sozusagen.
In einem Nachmittag das wirklich spielen und lernen kannst. Und da war sozusagen die Anfrage, ja, wir wollen mehr. Wir wollen jetzt auch Files lesen können. Wir wollen jetzt auch einen Webserver. Wir wollen die Sachen haben, die du mit einer echten Programmiersprache machen kannst, aber wir wollen nicht programmieren lernen müssen. Wir wollen da unsere Steinchen herumschieben und unsere Blöcke in unsere Schleifen hineinklicken. Und da haben sie gesagt, sie bauen jetzt eine Weiterentwicklung, die nennt sich GP, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also nicht so wie Google Plus eigentlich, GP. ich hoffe, das G stimmt, beim P bin ich mir nicht ganz sicher. Und sie haben gemeint, gelauncht wird das circa in 1 bis 2 Jahren. Es ist jetzt noch in Entwicklung und sie haben halt die ersten Demos hergezeigt. Und ich denke,
das ist dann eine Erweiterung um mächtigere Bausteine, die
komplexere Operationen. Ja, also es ist ein eigener Fork. Also es ist dann nicht Scratch, sondern wirklich ein eigenes. Aber das, sie haben gemeint, die Ziele waren, es soll so eine allumfassende Sprache sein wie Python, also eine All-Purpose-Language, die du halt für alles verwenden kannst. Und die halt, ja, und die aber, du lernst die eben durch herumklicken, also kannst du praktisch mit der Maus programmieren. Und ich denke, wenn das einschlägt, das wird sicher extrem viele Leute, die derzeit noch nicht diesen Schritt machen, ich will programmieren, ich will nicht irgendwas auswendig lernen, die wird es dann zum Programmieren bringen. Und du hast plötzlich eine Art erwachsene Sprache. Also Fazit, die Visual Programming Environments werden erwachsener.
Ja, besonders wenn man so mächtige hast, oder erweitern sich die Anwendungsfelder, und wenn die Leute sich dann schon so weit mit auseinandersetzen und so komplexere Mechanismen abbilden, dann ist schon das Bedürfnis ziemlich nahe, dass man was programmiert. Also ich kenne es von einem anderen, es gibt so ein ETL-Tool zum Datentransformieren, das auch so grafisch funktioniert, und dort hast du dann auch eine Kombination, für gewisse Probleme kommst du halt nicht weiter, und dann kannst du einfach einen Baustein reinwerfen und sagst, so, da definiere ich jetzt JavaScript-Code, ich übernehme die Variablen von den anderen Bausteinen, und damit kommt man sehr, sehr weit. Also für das Konzept, ja, das klingt hoffnungsvoll, sehr gut.
Was hat mir sonst noch sehr imponiert? Beatles, also jeder, der Turtle-Grafik kennt, du weißt, so ein Turtle-Grafik ist so ein eine Art Schildkröte, die einen Stift hinter sich herzieht, kannst programmieren. Okay. Sie soll vorgehen, sie soll sich nach links drehen und dann kannst du halt so Kreise zeichnen oder Dreiecke. Mhm. Das ist ein Programmierlern-Tool, aber eignet sich auch sehr gut, um schöne Grafiken prozedural gesteuert zu machen. Ne?
Okay.
Und da hat jetzt einer programmiert Beatles, also Käfer, nicht Turtles, sondern Beatles. Und das ist ein Turtle, aber der sich in drei Dimensionen bewegen kann.
Hoi.
Und du hast eine super 3D-View. Also du kannst da so durch drei Schleifen oder so plötzlich die urkomplexen Schneckenhäuser in 3D programmieren. Ja, ich habe nicht lang damit herumgespielt. Es läuft seltsamerweise nur mit Google Chrome Browser, nicht mit Chromium, also nicht mit dem Fork.
Mhm.
Und ja, geil, läuft im Browser, basiert nicht auf Flash, also alles offene Technologien, ist offen. Und ja, also ich glaube, ein ganz neuer Ansatz, in die 3D-Programmierung einzusteigen. Und ich stelle mir vor, speziell für Mathematik oder darstellende Geometrielehre ist das ein Hit. Ne?
Weil da hast du den Zugang und du kannst die mathematischen Konzepte dahinter aber in Beziehung
und
setzen.
Und die Programmierkonzepte, ne, was ist eine Schleife? Und du hast plötzlich von, derzeit siehst du ja im Mathematikunterricht, das ist eine Formel und so schaut das dann aus. Ne? Und da kannst du es wirklich dann sehen, wie das Käferl herumfährt und
super.
Da im dreidimensionalen Space Blöcke herumschiebt und du hast immer rechts oben so ein 3D-Fenster, dass du dann mit der rechten Maus so zu drehen kannst, so wie du willst. Also,
ja, also du merkst wahrscheinlich hätte mir die Geometrie auch mehr Spaß gemacht.
Ja, da haben wir heute jung.
So hatte ich nur weiche Bleistifte und Ausradierungen.
Genau. Ah, wir haben es noch hart gelernt. Wie echte Männer.
Leider.
Ja, na, da, also da tut sich extrem viel.
Mhm.
Und ja, sonst habe ich sicher ein paar tausend Sachen vergessen. Es sind angeblich alle Vorträge auf YouTube, also weil immer mehrere Vorträge parallel war, habe ich auch nicht alle mitgekriegt. Und ich habe jetzt aber auf YouTube noch sehr wenige wirklich gefunden. Bitte auf den Shownotes dann nachschauen. Ich werde verlinken und ich werde mich bemühen, einen größeren Blogartikel schreiben, wo dann auch alle Fotos und etc. verlinkt ist. Und sonst ja, sehr empfehlenswert. Nächste Konferenz wird in Boston sein. Das ist mir ein bisschen zu weit weg, aber ich hoffe, wenn die übernächste in Europa wieder ist, werde ich sicher hinfahren.
Super.
Also ich kann es auch nur sehr empfehlen, jeder, der irgendwie mit Lernen, Unterrichten, Programmieren, Kindern zu tun hat, also ist es für jeden was dabei.
Ja. Wo hat das denn stattgefunden? Was waren die
Möglichkeiten? Ja, dann kommen wir zum Local Teil, ja, zum Ambiente.
Genau.
Und zwar, das war sehr cool. Es hat in Amsterdam stattgefunden, aber an verschiedenen Plätzen. Also jeden zweiten Tag war es wieder ein bisschen woanders.
Ah, das ist so weitergezogen.
Und die Eröffnung war woanders als die Vorkonferenz und die Hauptkonferenz war woanders als die Schlusskonferenz und die Partys waren wieder woanders als die Konferenz. Also man hat sich in Amsterdam ein bisschen bewegen müssen, was aber insgesamt eh ganz okay war.
Mhm.
Und die Vorkonferenz, also zwei Tage vorher, die war in einer super Location, das ist jetzt mein favorite spot of Amsterdam. Und zwar war das die Waag Society. Waag, W-A-A-G, ist eine Burg mitten in Amsterdam, also so eine alte Teil der Stadtmauer. Und wie kann man sich vorstellen, wie eine für heutzutage recht kleine, also drei Stockwerke hoch Burg mit so schönen runden Türmen rumherum.
Ja, das klingt
und gut. Unten ist so ein Café und daneben so ein Marktplatz und da alles war ab dem ersten Stock gehört dieser Waag Society. Und die haben, das ist eine Art Fab Lab oder Hackerspace. Also du gehst rein und drinnen sind 3D-Drucker.
Hackerspace in so einer kleinen Burg. Wow.
Ja, Burg, Hackerspace. Hacker freut sich schon, ja. Also beim nächsten Amsterdam-Trip einfach bei der Station Newmarkt aussteigen oder vom Central Station den einen Kanal runterlaufen und man ist am Newmarkt, also am neuen Markt, und dort ist diese Waag, diese Burg, W-A-G, nicht zum Übersehen. Und wenn man genau guckt, ist dort an einem Turm ist eine kleine Klingel, da steht Waag Society und dort klingeln und fragen, ob man rein darf. Und ja, es war ein sehr historischer Platz, weil dort, also diese Waag, diese Burg ist auch das älteste Gebäude in Amsterdam, das nicht kirchlich ist und der Allgemeinheit dient. Also das erste öffentliche Gebäude, weil die Stadt, glaube ich, dann ziemlich schnell weitergewachsen ist und die Befestigung nicht mehr gebraucht hat.
Mhm.
Und das diente dann sehr lange als eine Art Gildenzentrum, also die Maurer und die Ärzte und die, keine Ahnung, Jäger und so, jeder hat dann so einen Turm gekriegt als Gildenturm und da haben sie dann ihre...
Wahnsinn, echt Rollenspiel.
Ja, echt Rollenspiel. Es gibt eigene, ganz schöne so Steinmetzraum, also wo die Prüfungen dann auch abgehalten wurden und sich da verewigt haben in der Mauer. Und interessant, es gibt ein berühmtes Rembrandt-Gemälde, ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, das heißt die Sezierung oder die Anatomie-Vorlesung, da sieht man halt lauter so holländische Ärzte im 16. Jahrhundert mit so weißen Kragen und schwarzen Hüten, wie sie so eine Leiche sezieren. Und die wurde im Anatomiesaal gemalt, diese Szene, weil dort die Anatomien stattgefunden haben, und zwar von den frisch hingerichteten Verbrechern.
Okay.
Und in diesem Anatomiesaal waren wir und haben eine große Party geschmissen. Ja, also das war wirklich die historische Stelle und da waren auch so holländische Sinnsprüche an der Wand, wie so, dass ja, diese Schurken haben
vielleicht dem Leben so nichts gebracht,
aber sie dienen jetzt der Wissenschaft und so. Ja, also, und, cool. Also man hat an einem historischen Ort gefeiert. Und also, wie gesagt, Hackerspace, also schön, es ist ein Fab Lab, kein Hackerspace, das ist sehr künstlerisch, wird von so einem einer Gesellschaft eine Gesellschaft betreibt diesen Fab Lab und die ist sehr künstlerisch orientiert. Also Künstler dürfen dann hin, aber sie haben auch offene Tage, wo Kinder und Besucher rein dürfen und sich anmelden. Am ehesten vergleichbar so mit der Mischung aus Meta Lab und Happy Lab. Ja, und da habe ich auch Interviews, vielleicht in einer der nächsten Sendungen, werden wir die können halt noch zusammenschnitten und dann reinfahren. Also das war die Vorkonferenz und die Party-Location. Die Eröffnung war in der Open-Bibliothek oder so. Das ist ein riesiges, siebenstöckiges Bibliotheksgebäude, das so Amsterdam hat Geld und baut sich eine sehr schöne Bibliothek. Also wer glaubt, in Wien die Hauptbücherei ist groß und schön, der war noch nicht in Amsterdam.
Wir haben noch ein bisschen alles.
Genau, und das war dann sehr nobel, so mit Empfang und allem, ne? Und die Konferenz selber war wieder in einer echten Uni. Und das ein bisschen Unangenehme war, dass in dieser echten Uni auch gleichzeitig zwei oder drei andere Konferenzen oder Sommerschuls waren. Also wir waren nicht unter uns, sondern da waren so andere Leute. war okay.
Okay.
Ja. Und die war halt ein bisschen im Science Park. Die war so eine Eisenbahnstation weiter draußen am Richtung Stadtrand. Mhm. Und dann, der letzte Konferenztag, das war sehr edel, der war in einer Kirche. Weil du kannst, in Amsterdam gibt's eine Kirche, bitte in den Shownotes nachlesen, hab's mir nicht gemerkt, wie der ist, und die kannst du mieten, die ist irgendwie als Veranstaltungsraum, und das ist ein sehr, sehr cooler Veranstaltungsraum, und für mich hat das so ein bisschen einen schönen symbolischen Zusammenhang gehabt, dass eine Kirche wurde ja gebaut, damit die Leute sich treffen und einen Versammlungsort haben und dort ich sag das mal so, gemeinschaftlichen Aktivitäten nachgehen, die halt religiöser Natur sind. Und jetzt
die Wandel halt so, der Zeit.
Wir gehen jetzt auch unseren quasi religiösen
fühlt sich nicht allzu religiös behaftet, aber manchmal kriegt man einen Eindruck, wenn man den Foren liest.
Und ich habe jetzt keinen tieferen Einblick, aber ich nehme an, in dieser Kirche können sie in dem einen Tag der Woche durchaus auch einen Gottesdienst abhalten. Also da waren genauso noch ihre Sitzreihen, aber es war halt ein multifunktionales Veranstaltungsraum. Auf den Emporen waren so kleine Seitenräume eingerichtet und es gab Toiletten. Und also ich habe eigentlich gedacht, warum tut eigentlich nicht jede Kirche, die jammern immer, dass keine Leute reinkommen, warum tut sich nicht jede Kirche vermieten an den Tagen, wo gerade keine Messe ist für Konferenzen oder Veranstaltungen.
Könnte man ja machen. Ja, interessant, wow. Ja. Also Burg, Bibliothek, Kirche.
Ja, alles. Das ist
ein großer Querschnitt.
Okay. Gut, dann, also ich glaube, ich habe den einfach, wahrscheinlich nächste Woche habe ich einen Blog fertig, wo das dann noch alles schön ist mit Fotos. Und falls dich interessiert, ich habe noch so einige Horst scheitert an seiner eigenen Unfähigkeit
Sachen. Aber immer doch.
Machen wir mal das zweite Radler auf. Zack.
Sag mal erstes.
Der Höhepunkt war, ich habe mich nicht körperscannen lassen am Flughafen. Ich fange vielleicht damit an.
Ja. Aber es klingt doch gut.
Aber nach einer langen Reihe von Demütigungen, wie an der falschen U-Bahn-Station aussteigen oder zweimal für ein Ticket zahlen und so. Also auf jeden Fall, ich wurde vom System gedemütigt als Fußgänger und so und als öffentlicher Benutzer. Und ich bin dann leicht übermüdet, übernächtigt, leicht verkatert, da am Flughafen angekommen und musst da dieses Ritual, wo du alle deine Sachen in so Plastikwandeln legst. Und dann siehst du ja nicht sofort wie beim Schlachthof. Du stehst ja so als Vieh in der Schlange und merkst, da hinten ist irgendwas. Ne? Da geht's dann so weiter, aber du weißt nicht genau, was sie da machen. Und einmal haben sie mich nämlich reingeklickt in Birmingham, da habe ich aus Gutmütigkeit in so einen Iris-Scanner reingeschaut und seitdem hat die britische Polizei meinen Iris-Abdruck. Und das haben sie nicht genau dazu gesagt, was das ist. Und so, nur schauen sie da an, ich höre, sonst zu spät. Ne? Und jetzt habe ich gedacht, nein, jetzt passe ich mir auf. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, wie ich schon da... also ohne Geld und ohne Schlüssel und ohne Rucksack, da alles war schon in den Plastikwandel drin, waren da so Glasröhren, wie du das aus einem besseren Science-Fiction-Film siehst, wo dann immer die Aliens so drinnen herumstehen.
Ja.
Oder diese Tiefschlaf-Astronauten.
Mhm, ja, genau.
Und so Kyotank. Und der hat aber zwei vertikale Schlitze gehabt, dass du dich so reinzwängen kannst. Und drinnen haben die armen Delinquenten haben reingehen müssen, von so bewaffneten oder uniformierten Typen wurden die da so gehärtet. Mhm. Und drinnen haben sie dann die Arme hochstrecken müssen und sich einmal umdrehen. Und während sie das gemacht haben, sind so Science-Fiction-mäßig so vertikale Scanner so einmal jeweils um 180 Grad um sie herumgefahren. Wie beschreibt man das? So stellt man sich vor, ein Scheibenwischer innen in dieser Glastube. Ne?
Mhm, ja, und genau. Da halt, du bist so wirklich Ahnung, so rundum abgescannt. Ja, ja.
Und hast dich aber noch umdrehen müssen und so die Arme hochtun, damit die genau unter deinen Achseln da durchscannen können. Und dann habe ich gedacht, ich habe Rechte, ich bin ein Bürger, ich brauche das nicht. Ich hätte auch Zug fahren können. Das war mal einfach. Und das Gemeine ist ja, das Ganze ist ja so designt psychologisch, dass du der totale Arsch bist, wenn du da Mandal machst, weil alles haben Angst, dass sie zu spät kommen zu ihrem Flieger, die ja, und was wieder...
Warum, was ja, ist da genau?
Ja, und dann habe ich gedacht, Age, ich bin eine Stunde zu früh, mir kann nichts passieren, ihr versäumt jetzt alle meinen Zug, weil ich bestehe auf meinem Flug, ich bestehe auf meinen Bürgerrechten und habe dann gesagt, ja, es stand nämlich drauf, so ein Pickel, das ist ein Scanner und so, folgen Sie den Anweisungen des Personals, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Assistent oder so, ne? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich mag das nicht, ne? Und dann ist die Temperatur spürbar gesunken in dieser Abfertigungshalle. Und dann hat die eine Uniformierte gemeint, ja, dann sofort Schuhe ausziehen. Und ich habe zum Glück nur Sandalen angehabt. Da habe ich gedacht, haha, ihr könnt mich überhaupt nicht damit beeindrucken. Ich ziehe gern meine Schuhe aus. Also haben meine Schuhe auch noch ausgezogen. Ich habe eben nur so eine Art Badehose angehabt. Ne? Ich war schon so auf Urschlurf unterwegs. Und dann haben sie gemeint, dann habe ich warten müssen und die anderen wurden vor mir hin, also bevorzugt behandelt. Ich habe gedacht, mir macht das auch nichts aus, ich warte gern, ich habe Zeit. Und dann wurde so ein anderer bewaffneter, uniformierter geholt und ja, der Mann macht da Schwierigkeiten und so, aha, was müssen wir da machen? Und dann haben sie mich durchgewunken, also ich bin dann barfuß durchgehoppelt durch diese Glasröhre, ohne dass dieser Scanner aktiviert wurde. Ja, wahrscheinlich war er im extra verdächtigen Modus mit dreimal so viel 1000 Mikrovolt.
Und es geht doch.
Ja. Und auf jeden Fall nachher wurde ich abgetastet. Und das Lustige, das Abtasten kann da ja so auch passieren. Da brauchst du ja nur in diese Zufallsprogramme rein. Mhm. Und das Abtasten war wesentlich schneller und wesentlich unkomplizierter, als das in diesem Glaskübel da Mandeln machen. Also ich habe mir netto sehr viel Demütigung erspart. Und nachher wurde dann mein Rucksack war dann nicht in Ordnung. Also der fährt ja durch diese Röntgen-Ding.
Ne? Ja, ja,
den habe ich dann zur Strafe auch noch einmal mehrmals auspacken müssen und war mir auch völlig wurscht. Ja.
Ja.
Also ich habe gedacht, das sind so fein getunte psychologische Drangsalierungsding, dass du damit dir das du auf das keinen Fall da jeder anfängt Mandeln machen und auf seinen Rechten bestehen, ne? Sondern jeder denkt sich, oh, ich habe sozusagen auf Abschrecken gewirkt, oh, der macht Schwierigkeiten, aber schaut, wie es den jetzt dran nehmen. Ne? Mhm. Wir lassen uns lieber alle abscannen, aber
ja. Ja. Gut, ja, ich habe ja das psychologische Spiel bei diesen Reihen, also Nacktscanner, auf die bin ich Gott sei Dank noch nicht gestoßen, aber dass ich mich, wenn ich so einer Schlange bin, möglichst effizient dann entleere in diese
Plastikdingen.
Und das ist so ein eigenes Spiel, aber ich habe es, glaube ich, bis jetzt kaum mal geschafft, wirklich alle Auflagen so auf Anhieb zu erfüllen.
Ja,
irgendwas vergisst man dann immer und dann gibt es noch die Zusatzregel, dass du dann aus den Rucksäcken noch deine elektronischen Geräte extra rausgeben musst und hinlegen musst.
Das
so
Ganze hat ja auch einen kommerziellen Zweck. Es gibt ja überall die Preferred Fast Lane für, wenn du dich so registrierst mit Premium-Karte, wirst ja nicht so demütig gescannt, sondern dann geht das irgendwie so ein Erste-Klasse-Programm, was ja dieses ganze Sicherheitskonzept wieder ad absurdum führt.
Ja, was?
Ja. Wie gesagt, es ist besser, man fährt zu.
Du bist ihn umgangen, gut so.
ja, das war's. Und sonst kann ich berichten, es ist relativ blöd, nur weil es in Wien heiß ist, eine Badehose nach Holland mitzunehmen, aber keinen Regenschutz. Das habe ich jetzt gelernt. Okay, weil in Holland ist nicht heiß, das liegt am Atlantik, das ist eher regnerisch. Dann, ich habe in Almere gewohnt, das ist 30 Kilometer außerhalb von Amsterdam. Mhm. und bin mit dem Radl hineingeradelt.
Klingt das gut?
Klingt gut, ja. Habe jeden Tag 4 Stunden Radlfahrt gemacht. Oh, war eigentlich super, ganz gut. Was ich nicht bedacht habe, es war auch sogar sehr gut, dass ich dadurch gespart habe, diese Train-Tickets und öffentlichen Verkehrsmittel. Das war ganz toll, habe jeden Tag 4 Euro gespart oder so. Aber ganz schlecht war, am Abend nach der Konferenz finden die Partys statt, zum Beispiel in dieser Burg, in dieser Wag Society, wo es Freibier gibt, weil die Holländer können Partys feiern. Und ich habe dann so schluchzt nach dem ersten Bier, oh, es ist 8 Uhr, wenn ich nicht in der Dunkelheit in einem holländischen Kanal heimradeln will, sollte ich mich genau jetzt verabschieden. Und während alle, und ganz toll, auf Scratch-Konferenzen gibt es im Gegensatz zu anderen Nerd-Konferenzen ca. einen 60%igen Frauenanteil, was okay, sehr nett ist. Also das einfach macht eine viel nettere Atmosphäre und du bist nicht nur mit männlichen Nerds allein.
Also das war wirklich schön. Sehr, super. Ja. Ja, das hört sich wirklich gut an. Diese.
Und sonst letztes Detail, ja, da die neuen Loser, was Programmierunterricht betrifft, also die, die unfreiwillig programmieren lernen müssen, sind Bibliothekare oder Bibliotheksmitarbeiter, weil die sitzen europaweit in ihren coolen Bibliotheksbunkern und kommen drauf, dass die Menschheit jetzt nicht mehr so an Büchern interessiert ist.
Oh Mann.
Und eine der Tätigkeiten, die jetzt halt investieren, sind halt schöne Computerzentren, wo es dann der Jugend halt Programmieren beibringen.
Ja.
Versuchen wir diese Lernkurve.
Ja, ja. Mach mal kurz mal ein.
Wir sind hier irgendwie in die Gastromeile
gegangen. Unsere persönliche Fastlane.
Ja, ja. Ich hoffe, ich habe einen Eindruck.
Ja, durchaus. Ja, also, das klingt sehr einladend. Also,
ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe zuerst gedacht, wow, das werden nur so Lehrer Projekte sein, die da pädagogische Konzepte und Bürokratiestrategien diskutieren, aber dem war nicht so.
Na super.
Es war Tech drinnen, es war Teaching drinnen, es war...
Genau, wie viele Tage hat sich das erstreckt? 3 Tage?
3 Tage Konferenz und 2 Tage war Präkonferenz, die war optional, habe ich auch gemacht. War sehr nett. Präkonferenz zahlt sich auch sehr aus, weil man dann die Leute schon ein bisschen besser kennt. Zumindest die von der Präkonferenz und das ist nett.
Ja. Und genau, da kann man sich schon ein bisschen eingrooven auf die Hauptkonferenz.
Und sonst, was ich auch berichten kann, ja, den habe ich leider nicht auf Interview, aber ich erzähle es einfach so. Es war von einer Firma, eine holländische Firma, die Kabel, Fernsehgesellschaften und Internetfirmen kauft. Und die österreichische UPC, wo wir Kunde sind, gehört denen. Also,
okay, das ist ein
Global Player, so eine Mutter, Konzernmutter. Und der war dort, ein Typ von denen. Und der hat gesagt, sie müssen, wenn sie in Holland Programmierer suchen, müssen sie bis nach Osteuropa gehen, um zu rekruten. Weil der Markt sozusagen leer gesaugt ist, weil die westeuropäischen Universitäten nicht genug MINT, also Technik-Absolventen, produzieren. Und deshalb tut diese Firma, und ich schätze einige andere auch, alles sponsern, was irgendwie in die Richtung geht, Kindern sozusagen Programmieren beizubringen oder Kinder, speziell Mädchen, für technische Berufe zu interessieren. Mhm. Und wenn man ein Coding-Dojo macht, wie unser lieber Hopp, der das ja tapfer monatlich macht, dann kann man von denen ganz locker Geld holen für Pizzas und
überhaupt. Nice. Also die so
und das war nur eine Firma, also da gibt es sicher mehrere. Das andere, was halt auch bei der Konferenz war, dass die EU auch eigene Töpfe hat, wo man also wenn man irgendwas machen will, Coding for Girls,
informieren
ist also die Industrie und Europa supportet das sozusagen.
Okay, cool.
Was natürlich für mich coole Nachrichten waren.
Ja, sicher. Was für so Kurse.
Irgendwie sind wir jetzt, ich bin beim Zweitbier und wir sind in einem komplett süßen Innenhof, den ich gar nicht richtig kenne.
All die Jahre nämlich, ja?
Ja. Was ist das? Wo sind wir? Wir haben einen
wahrscheinlich
neuen
Brunnen, da ist ein ja genau, wahrscheinlich war das der Grund, warum wir bis jetzt nicht da waren, weil der wahrscheinlich sonst immer plätschert ist.
Ah,
okay. Weil wenn der plätschert, ist ein relativ großer Brunnen, selbst für
Wir sind im AKH. Innenhof 7 für Wien-Kenner vom alten AKH und wir haben einen sehr schönen, nicht plätschernden Brunnen gesehen.
Wunderschön, das sind die Liebsten. Als rein soundtechnisch.
Soundtechnisch, ja. Ja, also so viel zu Amsterdam.
Ja, schön, das klingt super.
Du hast Filme geguckt, oder?
Ja, ich habe Filme geguckt. Gern. Aber eigentlich, ich weiß nicht, die Filme, also zuerst möchte ich über, das habe ich jetzt in den Voranzeige gar nicht angekündigt, aber ich würde mich gerne über Podcasts, das passt schon, über Podcasts ausbreiten.
Schöner gelauscht.
Ja, schöner gelauscht. Es gibt noch immer, also ich sammle noch immer österreichische Podcasts zusammen und bin da auf 3 Podcasts gestoßen, die alle schon in Beziehung von gehörten Podcasts stehen.
Okay, ja.
Also ich habe doch einmal vor ein paar Folgen habe ich erzählt über den Tweezer, einen Wiener oder einen jemanden, der in Wien lebt und der den Podcast macht, Gabelbissen.
Ja, mit diesem Essen.
Mit dem Essen. Ja. Und der das wirklich sehr, sehr gut macht. Also diese Gabelbissen höre ich wirklich gern. Also das Einzige, was reine persönliche Hörpräferenz ist, er macht das Ganze alleine. Ich bin eher so 2-Plus-Podcast-Hörer. Okay. Aber der Tweezer, der macht das, wirklich ein schönes Sprachtempo. Mhm. Er kann sich wirklich gut artikulieren. Und das, was Schöne ist bei den Gabelbissen, halt immer so österreichischer Bezug und mit Geschichte dazu. Mhm, also super, ja. Zum Beispiel beim Holler, woher, was für
intellektueller
Kulinarik. Das ist echt gut. Also gerade für mich und ich bin zwar schon auch der 4-stündige Podcast-Hörer, aber wenn man so Informationen mal kurz so, die sind knackig kurz.
Kleine Häppchen.
Ja, das ist wunderbar. Und dieser, der Tweezer macht noch einen zweiten Podcast namens Sprechkröstl.
Das klingt auch kulinarisch.
Ja.
Für deutsche Hörer sollte man dazu sagen,
ist ein Gericht eigentlich. Das kann man sich übrigens bei Gabelbissen, kann man sich das anhören, was das Kröstl genau ist. Aber es ist ja oft so, bei Skiurlauben kriegt man das in Tirol oft serviert, in Pfandl serviert.
Das ist ein in Pfanne herausgebackenes.
Ja, das sind Erdäpfel, Speck, wurscht, was, was halt drinnen ist.
Fettig.
Ja, genau, fettig schmeckt gut. Und das Sprechkröstl ist so sein, nach Eigendefinition ein bisschen Experimentierfeed, ja. Und da sind von jeder Folge zur Folge sind da komplett verschiedene Themen. Und es ist teilweise so, zum Beispiel 2 Folgen habe ich gehört, die hat er in seinem Auto aufgenommen, gerade beim Weg zur Arbeit in der Früh. Und da bespricht er zum Beispiel, also welche Autofahrtypen er nicht so gerne mag, aber auch so andere Themen.
Ja, also was Autofahrer-Psychologisierung.
Ja, die Slalomfahrer, wie er sie nennt, die er gar nicht ausstehen kann. Aber auch so, was ihnen dann halt noch einfällt, so kleine Technikthemen oder das ist immer ganz unterschiedlich. Aber abgesehen jetzt von diesen persönlichen Befindlichkeitsfolgen, die er auch drinnen hat, hat er da einfach auch ganz nette Sachen drinnen. Beispielsweise bei einem, da spaziert er im Prater zum Schweizer Haus hin, ja. Und dann spazierst du aber mit ihm im Gehör so gut mit, also.
Weil der Prater Umgebungsbau.
Ja, da erzählt er dann auf einmal, und da ist die Kugelmuggelwelt,
ja,
das
ja,
ist dieses Ding.
Der Typ und ist mein Held, also der geht allein durch Wien und macht Podcast dabei.
Ja, geil. Also, und er erzählt das wirklich gut und hat wirklich einen guten Wien-Bezug dazu, und darauf stehe ich halt total, weil ich eigentlich so, auch wenn ich es nie öffentlich postuliert habe, aber sowas fehlt. Sowas hätte ich auch gern für Graz. Also, wenn in Graz jemand einfach durch die Stadt spaziert und vielleicht mit sich mit einem
Grazer noch unterhält. Damit du so am Sofa sitzt, das Graz-Feeling reintanken kannst,
ne? Das wäre wunderbar. Also, das hat mich wirklich fasziniert. Oder eine andere Folge hat er zum Beispiel eine Freundin besucht und war dort im Kräutergarten und da haben sie halt über Pflanzen gesprochen und wie sie das dann so macht und so.
Super, der macht einfach
und
sein Ding. Ne?
Der macht sein Ding. Der macht das sein Ding und das ist wirklich aufgeräumt, gute Audioqualität, den kann ich eigentlich nur
ein
empfehlen.
Ein bisschen zu Sprechgrößeren, wir sind gerade beim Google-Hupf der ehemaligen Irrenanstalt im alten AKH, beim Rundbau.
Na bitte. So.
Und ich beherberge jetzt das Anatomische Museum. Ich muss aber gestehen, dass ich noch nie drinnen war.
Ich war auch noch nicht drinnen, ja.
Vielleicht sollte man mal raus und dabei podcasten. Du hast dann Gregor gehen Museum.
Oh Gott.
Und er kann unterwegs.
Wir sagen es ein Tweezer. Genau. Der macht das sehr gut. Ja, und einen weiteren Podcast, den ich mir so aus der Liste von Sende geht, wo diese österreichischen Podcasts aufgelistet sind, gefunden habe, nennt sich Syntech Error.
Nicht Syntax-Error, sondern Syntech-Error.
Syntech-Error, okay. Genau. Wird von Patrick und Paul gemacht und hat schon so ein ganz launiges Intro mit so einer Klaviermusik und bezeichnet sich selber als, naja, nicht ganz ernsthafte Tech-Show. Ja. Sagen wir so, nicht die normale Tech-Show. Und das Konzept ist eigentlich ganz nett, weil sie knöpfen sich, soweit ich es jetzt gehört habe, ich weiß nicht, wie fix dieses Konzept ist, 2 Themen pro Folge raus. Und über diese 2 Tech-Themen, die sind dann auch gut recherchiert, aber, also, die liefern Informationen, aber die beiden blödeln sich halt weg über das Thema. Und das da soll man mal reinhören und mal schauen, ob einem der Humor taugt oder nicht.
Mich frisst gerade der Neid, also die haben ein Thema und recherchieren das vorher und wissen dann, worüber sie reden.
Boah. Genau.
Wir müssen das in Folge 218.
Das müssen wir uns noch hart erarbeiten.
Ich glaube, mit dem leben wir sonst nichts mehr.
Wir brauchen wieder mehr Gäste.
Wir brauchen Gäste, genau. Also wenn Sie ein vorbereitetes Thema haben, bitte kommen Sie.
Kommen Falls Sie, du Gast bist, retten Sie uns,
retten Sie uns aus unserem Instant-Geflödel.
Ja, also das ist etwas sehr, ich mag's, weil zumindest das Konzept, dass Sie jetzt nicht irgendwie so nirgendwo meandern, sondern einfach schon diese zwei fixen Themen haben, gibt einen ganz guten Rahmen und das machen Sie sehr gut. Aber über den Syntech-Error, weil ich ja dann auch immer so in meinem persönlichen, ich schaue dann auf der Webseite, wer macht das und was machen die noch so? Also
ja,
das harmlose Stalken, so nenne ich es mal. Bin ich draufgekommen, dass der eine von den beiden, der Paul, ja, der macht nämlich einen sehr lustigen Podcast, der nennt sich Recotoning.
Recotoning.
Und darin geht's über die TV-Serie Kottern, die ein Österreicher durchaus einen guten Ruf genießt. Und eine Folge entspricht auch einer Podcast-Folge. Mhm. Und er bespricht das einfach von Folge 1 mit wechselnden Gästen, also teilweise. Mhm. Also eine Folge habe ich auch gehört, da war eben sein Partner, der Patrick, dabei vom Syntech-Podcast, aber auch ganz andere. Also das ist wirklich quer durchs Gemüsebeet seines Bekanntenkreises, schätze ich mal. Und da wird zuerst einmal die Folge von der Handlung sehr genau besprochen und dann auch, was denen so aufgefallen ist in der Folge. Und ich fand den sehr charmant und den werde ich auch weiterhören. Da habe ich jetzt die 3-4 Folgen gehört und da finde ich die Idee einfach super. Mhm. Weil auch auf der Seite des Podcasters, du hast eine Serie, die ist abgeschlossen. Du weißt, wie viele Folgen rausschauen. Ja, ja. Die machst du, das ist ein schönes Projekt. Und irgendwann einmal machst du die Klappe zu. Es war so die letzte Folge, es war wirklich schön und fertig. Ich finde, das ist vielleicht so ein ähnliches Format wie die Miniserie im TV. Muss ja nicht alles ewig weitergehen, sondern du machst einmal das. Und was interessant ist, die dürften doch ein bisschen jünger irgendwie sein, so, weiß nicht, keine Ahnung, ich sage mal 8 Jahre auseinander.
Jugend spricht.
Ja, ja, und da ist halt der Blick auf die 70er und was halt damals Ding war, ist wirklich noch einmal, wirkt noch einmal ein bisschen entfernter.
Okay. Ja.
Und diesen Blick.
Wir haben das nämlich selber erlebt.
Ja, jawohl, mit 79 bin ich auch nicht mehr dabei. Okay. Irgendwie ist es doch erfrischend, dann über diese Zeit von den Leuten dann erzählt zu bekommen, wie sie diese Serie sehen. Mhm. Und das ist gut.
Sagst du nochmal den Namen
von dem Podcast? Recotoning,
okay.
Genau.
Um hier noch mehr zu sprechgrößeln. Wir haben jetzt entdeckt, es
gibt
vom alten AKH gibt es nicht nur einen direkten Abgang in die Sensengasse, der recht hübsch ist.
Also ja, der ist ganz pittoresk.
Ganz bewaldeter Abgang, sondern auch einen kleinen, schön versteckten Gemeinschaftsgarten. Das dürfte sein Gorilla-Gardening.
Ja, schön.
Also natürlich nicht Gorilla-Gardening, sondern wirklich Gemeinschaftsgarten. Nein. Und typisch Wien mit Zaun, damit nicht die ungewaschenen Volksmassen da durch die Tomaten hatschen.
Ja.
Aber das habe ich nicht gewusst, dass es im alten AKH einen kleinen, hübschen, weil der ist wirklich sehr hübsch an so einer Steinmauer, Eva-bewachsenen Steinmauer gelegen und sehr versteckt. Also
Findet
den halt gar nicht. Also Aufgang Sensengasse.
Das ist wirklich pittoresk. Wenn man sich da reinsetzen würde, das wäre
wie Kleinitalien fast. Also,
okay. Hängematte aufspannen und geht
deswegen
schon,
ne? Kann man ja wirklich auch. Ne? Ja, so ein Gemeinschaftsgarten.
Ist das ein
Na cool, das heißt, du hast die neue österreichische Podcast-Juwelen.
Ja, ich werde doch dranbleiben. Ich brauche neues Futter und ich bin echt aufgefallen. Ich habe jetzt schon über 90 Podcasts abonniert.
Ja.
Aber ich muss wieder rausfiltern, weil es sind einfach so viele, die dann gar keine Folge mehr rausbringen.
Hörst du die Linux Voice-Typen noch?
Ja, die habe ich zumindest abonniert. Die höre ich noch. Obwohl in letzter Zeit sind sie nicht mehr hochgekommen. Manchmal komme ich nicht nach mit den Podcasts, aber ich habe die 2-3 Folgen schon gehört, die sind gut.
Ich muss sagen, die sind mir beim Hören ein bisschen zu anstrengend, aber heute haben die mich wieder beglückt durch eine neue E-Mail. Mhm. Die machen wirklich brav monatlich ihre Linux Voice Zeitschrift.
Ah ja,
genau. Und die habe ich jetzt wieder auf EPUB, also nächste Woche gibt's eine kleine Review.
Ja, die werde ich mir auch durchlesen und auf meinen Kobo E-Book Reader mal drauf klatschen.
Sonst zum Thema E-Book Reader kann ich sagen, ich bin jetzt relativ schon einen Monat oder so glücklich ohne Kobo, weil meiner ist ja kaputt gegangen.
Ja.
Und ich habe jetzt einfach mein altes Google Nexus S Phone. Habe ich entdeckt, es gibt so eine Cool Reader E-Book Read App und mit der lese ich jetzt meine EPUBs und das geht ja nicht ganz gut.
Ja.
Der einzige Nachteil ist, dass halt der Smartphone Akku wesentlich schneller leer sauft als ein E-Book Reader.
Diese Dauerleistung erbringt's nicht. Ja.
Aber das sehr angenehme ist, ich kann mit der Lautstärke-WIP-Taste.
Ja, das war immer wichtig, das Haptische, gell?
Und das ist so viel besser als Wischen, also wenn du irgendwo in einem Zug sitzt mit schmierigen Pommes frites Händen und so.
Es mögen viele nicht. Ja, ja, das hat natürlich auch immer seine Nachteile mit diesen Tippen und diesen Wischen ohne Tasten. Ich meine, einerseits Taste gibt natürlich auch eine Bruchstelle, aber ich kann schon verstehen, dass man das haben möchte.
Ich habe irgendwie geglaubt, ich muss mir sofort einen neuen E-Book-Reader kaufen, aber jetzt komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Eher stärkeres Smartphone.
Ja, ja, das ist ja, hat ja auch schon mittlerweile ein Zeit am Buckel.
Ich hätte zwei Filme. Hast du irgendwas, was du dann dazwischen quatschen kannst?
Ich werde vielleicht zwischen deinem ersten Film und deinem zweiten Film werde ich noch einen Film vielleicht reinquetschen.
Okay.
Und meine zwei Horrorfilme. Das nächste Mal.
Das nächste Mal, okay. Du musst erst eine Horrorsammlung
machen. Ja, da kann das so ein Slash-Filmfest noch ein bisschen näher rücken.
Und in Wien leben ist Horror genug, ne?
Da gibt's ja alles. Hat zumindest so Anflüge manchmal.
Ja, ich kann einen sehr seltsamen Film erzählen. Ich war im Kino und habe mir Slow West angeschaut.
Der hat mich nämlich interessiert.
Hat irgendwie gute Kritiken gekriegt in irgendeiner von mir gelesenen Webseite, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Mhm. Und Fazit, es war weder lustig noch, es war halt ein Western. Ja.
Gut, aber da muss man ja...
Western muss ja nicht lustig sein, muss man ja dazu sagen.
Nennt sich ja genau richtig, weil manche Western, oder sehr viele Western sogar, leben davon dieser kargen, langsamen Atmosphäre.
Aber es war auch kein Italo-Western, es war irgendwie so ein Post-Western, keine Ahnung, also Hipster-Western, keine Ahnung. Ja. Also worum geht's? Es spielt so ein bisschen, nachdem der Wilde Westen schon ein bisschen untergegangen ist, also schon
nicht mehr der wirklich wilde Zeit, sondern es fängt schon an.
Ja, ja, die Zivilisation kommt schon und treibt die, wie soll man sagen, die Grenzgänger, also diese Kopfgeldjäger und Flüchtlinge und Indianermörder treibt es immer mehr an den Rand. Also das ist so das dahinterliegende Thema. Der Westen, also die Zivilisation holt schon auf. Ne?
Ja.
Und also Background Story ist, dass ein junger, leicht verintellektuellter Mann aus Irland, glaube ich, verliebt sich in ein Bauernmädchen und die erschlagen dann seinen Vater oder keine Ahnung, weil der halt der Liebe da nicht offen gegenübersteht und sie, also das Bauernmädchen, muss abhauen mit ihrem Vater, glaube ich, und er hat sich jetzt die Mission gesetzt, er reitet da in den Wilden Westen und findet die, weil sie ist seine große Liebe und so. Er ist aber eher so der verkopfte Typ.
Mhm.
Und
ja.
Die Anfangssequenz ist, dass er mit einem Revolver so auf Sterne zielt und so ein Sternbild versucht abzuschießen.
Okay, also ist nicht der
simple, ist nicht, so, nicht der simple, ein bisschen eher zu viel intellektuell. Ne? Und dann reitet er halt durch so sehr seltsame Landschaften, wo so stumme Indianergestalten und Flüchtlinge entgegenlaufen. Man kriegt damit, da findet gerade eben ein Indianermassaker statt mit so der seltsamen, auch sehr verwilderten Soldaten, die diese Indianer umbringen, ist alles so ein bisschen trüb, und er hat aber so einen leicht entrückten Blick, also er hat nur seine Liebe im Kopf und kriegt das alles eher so beiläufig mit.
Okay, also er hängt im Geiste schon.
Ja, ja. Und dann glaubt ihn halt so ein Kopfgeldjäger auf, so ein richtiger männlicher Cowboy, der halt auch Überlebenschancen in der Wildnis hat, und er gibt ihm halt zu verstehen, dass er alleine da nicht sehr lange überleben wird, und dann hauen sie sich sozusagen auf ein Backerl. Er gibt ihm sein Geld, der Jüngling, und er soll ihn dafür da irgendwie in seine Grenzlandregion bringen, wo er vermutet, dass seine Geliebte ist.
Mhm.
Und dann spinnt sich das weiter, dann kommt auch die einzig lustige Szene im Film, die war wirklich sehr lustig, ich werde jetzt nicht verraten, aber es geht um einen Holzfäller. Und nachher merkt man, da gibt's dann irgendwie mehr Kopfgeldjäger und die trinken nachts Absinth. Also es ist alles dann so ein bisschen verschwommen und unklar.
Mhm.
Und dann gibt's einen sehr missglückten Überfall und Tote. Und also es geht sehr schnell, sehr grauslich zu und sehr blutig. Und er ist aber nie so ganz drinnen im Geschehen. Er ist immer so ein bisschen daneben und hat halt anderes im Kopf. Ne?
Ja.
Und was am Schluss kriegt man halt raus, hinter diesem flüchtenden Mädchen und ihrem Vater sind halt eine ganze Bande von Kopfgeldjägern her, und die auch untereinander konkurrieren und so. Und auch der Beschützer von dem Jüngling ist auch einer von denen, und der nimmt eigentlich den Jüngling als Spürhund, um eben dort besser hinzukommen. Und dann gibt's halt am Schluss einen großen Showdown, Shootout, wo in so einer Art Blockhütte sich alle gegenseitig umbringen, mit der Betonung auf wirklich alle.
Na gut. Damit hast du das Ende auch erzählt.
Genau. Aber das also, ist nein, eine... es gibt natürlich Überlebende, ja, so viel kann man sagen. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass eine Happy-Botschaft ist. Es ist auch nicht so, dass ständig makabrer Humor ist. Es ist irgendwie so...
Also du hast das Ganze leicht schon mal in hübscher, atmosphärischer gesehen. Das gibt jetzt
vielleicht ist das die neue Blickwinkel auf den Western. Der Western hat ja auch über die Zeiten,
hat ihn
ernst genommen, dann wurde er persifliert, dann wurde wieder irgendwelche politisch-modische Sachen über das Mittel des Westerns transportiert.
Es kommen immer, also nicht viele, aber es kommen dann doch immer wieder übers Jahr verteilt so ein, zwei Western, zumindest gespürt in meinem Sichtbarkeitsbereich.
Das Genre ist untot.
Ja.
Also... man kann sich's anschauen, aber es war jetzt, also ich habe den großen cineastischen Höhepunkt jetzt nicht erkannt, aber vielleicht bin ich einfach nicht Cineast genug. Vielleicht war das Tolle, dass er halt durch alle Register fällt, dieser Film. Er ist weder eine Komödie noch super tragisch noch
so,
halt.
Also ich bin bei Western auch nicht gut bewandert, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mir Western sehr gut gefallen, weil das ja auch eben, wie gesagt, diese Langsamkeit und diese Kargheit, das könnte mir schon
Spaß kommen. Das wird schon zelebriert ein bisschen,
also. Und wenn das, also ich erinnere mich sehr gerne, also auch kein gewöhnlicher Western, aber vom Jim Jarmusch, das Dead Man mit dem Johnny Depp in der Hauptrolle in schwarz-weiß gedreht, wo so nur so ganz langsame, hängende Gitarren, Solos sehr elegisch gestillt sind. Das fand ich schon fantastisch. Oder zum Beispiel Erbarmungslos, so ein Spätwestern, glaube ich, einer der letzten, die Clint Eastwood irgendwie noch irgendwie so oder einer seiner, zumindest einer seiner ersten Regiearbeiten, und den fand ich auch fantastisch. Aber ja, wie gesagt, wenn einen die Langeweile und diese stilistische nicht abholt, dann wird die Zeit lang, wenn dann natürlich die Handlung auch so, sag ich mal, also im Rahmen bleibt.
Es war jetzt
bleibt.
Nicht fad, das muss ich schon sagen. Es hat schon Handlung gehabt und ist auch weitergegangen und so, aber
hat irgendwie nicht, war nicht stimmig nicht so für
ganz
dich.
Meins, aber vielleicht wird das einmal Kult und ich habe es noch nicht ganz kapiert.
Ja, das ist ja immer etwas. Das ist das Teuflische an den vielen
Rezensionen.
Vielleicht
war es aber auch zu sehr auf Kult getrimmt und das wird dann nicht selber ein Tief machen.
Ja. Ja, den wollte ich mal, Slow West, ja, wie gesagt, den hatte ich schon irgendwie am Radar, weil es einmal ein bisschen ausbricht aus der Superhelden Soße, die ich jetzt gerade in den Kinokassen klingelt.
Also sicher besser als der nächste Ant-Man oder so. Also,
den habe ich mir leider auch angeschaut, aber über den rede ich nicht.
Nein. Über den redest du, was alles sagst.
Genau, den will ich nicht reden. Es zahlt sich nicht aus.
Jetzt, vielleicht haben wir jetzt alle unsere jugendlichen Hörer verkretzt, die wir jemals...
Oh ja, ich kann dann schon mal über Ant-Man reden, aber muss ich weiter ausholen, warum ich über so ein großes Problem mittlerweile mit Strumpfhosenhelden habe. Oder halt mit
Marvel.
Mit Marvel, ja.
Es ist, Marvel ist
es wird mal es wird mal zu viel, war es eh schon immer, aber... Okay. Was ich mir angeschaut habe, ist Mr. Nobody. Ja. Mr. Nobody ist ein Film aus dem Jahr 2010. Ja. Mhm. Ist eine Produktion, als Produktionsland wird aufgeführt Frankreich, Belgien, Kanada, Deutschland. Und Hauptrolle spielt der Jared Leto, den kennt man aus Filmen wie Requiem for a Dream und so. Den hat so ein bisschen den Ruf, in, sagen wir, künstlerisch anspruchsvolleren Filmen mitzuspielen. Okay. Ja. Und der will auch so ein bisschen mehr, der ist auch, hat glaube ich schon so ein, ist erfolgreich oder war erfolgreich mit einer Band, wo er der Sänger ist. Und irgendwie. Und ja, also da kann man schon mal näher hinschauen, wenn der wo mitspielt. Und wie gesagt, aus dem Jahre 2010 und ist ein gelistet als fantastischer Film mit Science-Fiction-Einschlüssen. Ja. Und da ist es gut, die Handlung kann man nämlich zusammenfassen, vielleicht mit dem Wort Möglichkeitsraum. Es beginnt so, oder relativ am Anfang siehst du einen sehr alten Mann in einer fernen Zukunft in einem Bett, der von einem Psychiater befragt wird, wie es ihm so geht und was er für Antworten der dem parat hat über sein Leben und so Sachen. Und im Laufe des Films, der kommt dann immer wieder vor und den Rest wird eigentlich in Rückblenden aus seinem Leben erzählt, beziehungsweise über Sachen, die er sich dann so halt vorstellt. Ja. Und er verwirrt halt seine Interviewpartner, es kommt dann noch ein Journalist und es ist eine sehr spaßorientierte Zukunft mit großen Screens und irgendwie die Zuschauer, die zuschauen, wie dieser alte Mann interviewt wird, die können abstimmen, beamen, mhm. weil anscheinend hat diese Gesellschaft Unsterblichkeit mhm. erlangt. Und es wird jetzt nur angestimmt, soll der alte Mann sterben oder soll er...
Das ist eine Art Reality-Show, ob er da in die Unsterblichkeit darf.
Genau, das wird mhm. aber wirklich nur angedeutet. Du mhm. siehst eigentlich oft nur mhm. den alten Mann mit seinem Gesprächspartner.
Und der Film an sich ist lustig oder eher nicht so wirklich?
Es hat seine lustigen Augenblicke. Mhm. Nein, es ist nicht lustig. Man kann nicht sagen, dass er lustig okay. ist. Ja. Ja, und es ist auch nicht so klar, ob das jetzt, er bleibt so vage, der Film, ob das jetzt auch wirklich eine reale Handlung ist, mhm. dieser alte Mann mit dem Interviewpartner, mhm. oder ob schon diese alte Mann-Handlung eigentlich nur die Gedanken eines kleinen Jungen sind.
Ah,
ja.
okay,
Meta. Ja, genau, das ist ein kleiner Junge, das ist eben der Jared Leto, dann halt irgendwie in seinen 20er Jahren ist er dann wirklich der Schauspieler, und sonst wird er von mhm. anderen gespielt, und da wird so die Geschichte gezeichnet, wie er halt noch bevor er geboren wird, dann sucht er sich seine Eltern aus sozusagen und kommt zu denen. Ja, es ist sehr abstrakt, okay. ja. Und genau. Und da entwickelt sich dann so, die Eltern lassen sich scheiden und es ist die Entscheidung, soll er jetzt beim Vater bleiben oder bei der Mutter.
Okay, ja.
Ja. Und hier beginnt sich der Film eigentlich schon vorher, aber ich würde sagen, für die Erzählung ist es hilfreich, da das, den Punkt anzusetzen. Was wäre, wenn? Und ab dann beginnt da möglich...
Aber was du gesagt hast, mit Möglichkeitsraum.
Genau, oder alternative, dieser Film versucht dann alle Möglichkeiten ja. durchzuspielen. Also was passiert, wenn man bei seinem Vater geblieben wäre?
Ja.
Was passiert, wenn er bei einer Mutter geblieben wäre?
Und das
wäre?
Siehst du dann sozusagen
und
auch.
Und das oder? Siehst du dann ja, auch. Ja. Dann siehst du auch so einen weiteren Entscheidungsbaum. Also als kleinen Jungen ist er mit drei Mädchen so befreundet. Mhm. Was passiert, wenn er mit der einen zusammenkommt?
Das Ganze klingt so videospielmäßig. Ne?
Es hat total dann auch was Videospielmäßiges. Ja. Und in den einzelnen Beziehungen... Als mhm. würde es nicht schon reichen, wird das nochmal aufgespalten.
Yeah.
Was ist dann
und das
irgendwie...
Das geht sich alles aus in einem Film?
Das ist halt die Frage. Das musst du dir selber beantworten. Du langweilig wird er nicht ja, bei dem ja. Film. Meine Theorie ist, es werden zwar sehr viele Möglichkeiten gezeichnet. Es werden dann so Konzepte eingeführt, wie zum Beispiel auch der Schmetterlingseffekt. Ja,
weil er hat er,
ja genau. Da hat er zum Beispiel schon mal einen Autounfall und mhm. da wird aber vorher gezeigt, wie jemand auf einem anderen Punkt der Erde sich irgendwie einen Kaffee kocht und das verdichtet sich dann zu Wolken, bliblablo, weißt irgendwie so.
Was mir da jetzt total einschießt, es gibt ja dieses Konzept, wo das Publikum laufend bei jeder Szene abstimmen darf, wie es
ja,
weitergeht.
Das
gibt es also als Filmkonzept, ich glaube, in irgendwelchen New Yorker Bespaßungstheatern ist mhm. das, aber das sind halt sehr aufwendig zum Drehen, weil du
musst
jeden Baum und ich denke mal, vielleicht wird sich das dafür extrem eignen, ne? Dass du das sozusagen zu Hause mit dem Game-Controller
selber
durchspielst dann jeweils.
Da müsst du dann wirklich jeden Zweit voll ausformulieren. Mhm. Ja. Und es kommen dann auch so Zwischengeschichten durch, wo er eigentlich, die sich so in seinem Bewusstsein sehr künstlerisch abspielen.
Also auch
er,
noch.
Ja, ja, also er ist künstlerisch am Möglichkeitsraum und es kommt sehr viel im Soundtrack, kommt Mr. Sandman, Bring Me a Dream mhm. irgendwie vor, das ist mir auch aufgefallen. Er ist optisch sehr hübsch gemacht, der Jared Leto spielt gut. Wenn du mich fragst, an und für sich ein guter Film, besonders auch die Science-Fiction-Einlagen. Es kommt dann noch drinnen vor, dass er als Jugendlicher oder dann schon als junger Erwachsener moderiert er dann so eine Show, die über mhm. so über die Phänomene, die in dem Film vorkommen, berichtet. Beziehungsweise einmal schreibt er auch eine Science-Fiction-Geschichte, die ist auch ganz schön, weil eine dann auf seiner Freundinnen bittet, ihn ihre Asche auf den Mars zu verstreuen mhm. und in dieser Geschichte mhm. ist er dann am Mars irgendwie.
Okay.
Also das... Er will zu viel, der Film.
Ja, er will zu viel.
Also,
hat dir gefallen? Oder
der Chaco von er heißt Chaco von Dormael, das ist ein belgischer mhm. Regisseur, der hat sehr viel Theater gemacht und gar mhm. nicht so viele Filme.
Mhm.
Und mir hat er gefallen, der Film, mhm. ja. Aber ich kann verstehen, wenn einem das auch wirklich nur irgendwie nervt, weil
ja, ja.
du kannst dich auf nichts einlassen, du wirst immer von einer Handlung in die andere gerissen.
Aber muss man nicht psychedelische Drogen einwerfen, um den Film
zu checken? So abgespaced ist er nicht.
Ja, ja.
Also es ist nicht dann so wie in den 70er Jahren, da wissen wir, dann kommen die Farben und die so fraktale Muster und irgendeine komische Orgelmusik.
Ja.
Ja, ja. Aber so ist er eben nicht, da bleibt er schon immer sehr deutlich okay, in den okay. Bildern. Und ist sehr geschmäcklerisch. Ich fand es mhm. ganz interessant, dass ein Science-Fiction-Film in dem Sinne ist er nicht, obwohl er mhm. Science-Fiction-Parts drin
ja,
hat.
Ja. Aber interessant,
von der Science-Fiction-Welt würde man sich mehr wünschen.
Ja, ja. Ja. dass mehrere Möglichkeiten wirklich auch ausformuliert werden.
Ja, und das ziemlich deutlich und drastisch. Wobei man sieht dann schon auch, dieser Möglichkeitsraum ist dann schon gewichtet, weil im Grunde gibt es dann doch eine Linie, die ihn jetzt nicht glücklich macht, aber wo er zumindest so mit sich im Reinen ist.
Wie beim Videospiel, da sind ja oft diese vielen angedeuteten Alternativen.
Aber das ist gar keine Freiheit.
Ja, das ist nur dann so eine andere Cutscene.
Das ist wie bei diesen Telltale-Adventures am Ende.
Genau, ja. Wir wissen das ja als Computergamer, kennen wir das
schon. Ja. Na, interessanter Movie. Mhm. Kann man schon mal schauen.
Ja, dann kann ich so einen Film mit stringenter Handlung und und ohne allzu viel künstlerischen...
Ich glaube, mit dem habe ich auch für eins gehört.
Ja, und zwar Planet Otterkring habe ich mir als lokalpatriotischer Wiener natürlich anschauen müssen. Und worum geht's? Also es ist eine Vorstadtkomödie, Handlung in einem Satz, so Vorstadtproll trifft auf deutsche Wirtschaftsstudentin in Otterkring. Mhm. Und natürlich... romantisch und alles. Und was aber sehr hübsch ist, es spielt Lukas Resitaric mit, was ja jeden Film extrem aufwertet, obwohl er nur eine Nebenrolle hat.
Jetzt noch nämlich, ja. Der ist ja schon auch...
Wird auch schon älter, sollte man ausnutzen. Und was ich sehr mutig finde, oder zumindest sehr Erzieher, also wie soll man das sagen, educational, das nämlich das Wörgler Wirtschaftswunder aus den 30er Jahren wird im Film auch erwähnt und sogar in einer Art reproduziert. Also es geht um so Otterkring, also um so ganz kleine Kretzelwirtschaft und verschuldete Leute und so böse Schuldeneintreibungsmafia-Typen.
Ja.
Und das Pärchen, also das da im Film zusammenkommt, baut dann so eine Otterkringer Regionalwährung aus Schillingen. Und im Zuge wird auch wirklich eingegangen, dass es das Wunder von Wörgl gab, also mit dieser Regionalwährung in den 30ern.
Ja, genau, das hat man schon mal gesehen.
Und es werden auch diverse Wirtschaftsbegriffe immer herumgeworfen im Film, aber es wird nicht wirklich erklärt. Also ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze noch ein bisschen deutlicher also gezeigt wird, wie Regionalwährung funktioniert. Wobei man dem Film jetzt nicht so viel Vorwurf machen kann. Es kommt vor und...
Ist das so, wie es geklungen hat, hat er eben Fokus auf der Komödie, oder? Ich weiß
nicht, sicher, ob das... Ja, sicher, ja. Es ist mehr die Komödie und die zwei bewerfen sich dann halt so volkswirtschaftliche Begriffe an den Kopf und dann sieht man, aha, die sind eh die Urintellektuellen und so. Aber es hätte noch ein bisschen mehr
Fleisch drinnen sein
können. Ja, aber trotzdem... allein in einem Massenspielfilm so ein Thema reinzubringen,
finde ich
schon, ist, hätte ich mir nicht erwartet und war für mich sehr erfreulich und das, was sie zeigen, stimmt. Also, wie soll ich jetzt sagen, es ist jetzt nicht nur, sie haben nicht nur einen Modebegriff gemacht und den verblödelt, sondern
das hat auch Hand und Fuß.
Circa, wenn man sich dann für das Thema interessiert, erfährt man auch mehr darüber und
Auf der Spaßseite?
Nein, eher auf der Spaß- und Romantik. Okay. Also es lebt davon, dass halt ein Wiener Prollo dann seine eher sehr zurückhaltende Deutsche anmacht und so.
War es lustig? Das ist ja halt immer so eine schon, Sache.
Ja, es kommt zum Beispiel ein Kottern-Zitat vor, Inspektor gibt's keinen. Kommt Lukas Resitaric vor, es kommen urviel österreichische Schauspieler Kottern vor.
Kottern himself, sozusagen.
Es gibt auch so eine Art so eine Polizeifigur, die auch eher sehr, nicht sehr elanvoll ist, also sehr wienerisch. Schaut immer vom Auto aus zu, was die Otterkring jetzt gerade wieder aufführen. Und diverse Schauspieler, die du aus österreichischen Filmen kennst, also wenn man Vorstadtweiber gesehen hat oder den letzten Brenner von Graz.
Den habe ich nicht gesehen.
Das ewige Leben war vor kurzem im Kino. Also von da einige Schauspieler spielen jetzt auch mit. Und ja, also gute Schauspieler, nette Dialoge, was will man mehr? Handlung, ganz okay.
Das ist ja hoffnungsvoll, oder? Das ist ja immer persönlich.
Lebt natürlich davon, dass du halt den Brunnenmarkt siehst oder den Üppenmarkt.
Das hast du gerade natürlich
das Lokalkulturell. Ja, das wird halt zelebriert. Gut. Aber ganz, ganz okay. Und von der Message her passt auch sehr zur Zeit jetzt mit Schuldenkrise und so. Ne? Ich war angenehm überrascht. Ja.
Das ist gut.
Kann das auch durchaus empfehlen, das anzuschauen.
Na bitte. Ja. Wie gesagt, meine zwei Horrorfilme, die können warten.
Okay, ja. Gut, dann verabschieden wir uns bis nächstes Mal, schätze ich.
Oder ich auch schon. Nein, ich glaube, ich bin jetzt mal
ausgeplaudert. Gut, dann, wenn Sie uns nächstes Mal besuchen wollen, Dienstag 19.30 Uhr bei Schönwetter im alten AKH Innenhof 2, bei Schirchwetter beim Garib Zypresse Westbahnstraße 35a. Wir freuen uns auf Ihre Kommen. Wenn Sie nicht selber kommen können, bitte senden Sie uns Ihre Themenvorschläge oder Kommentare.
Ja, wir werden Sie
beherzigen. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber.
Ja, wir freuen uns
entweder sehr. Entweder auf Google Plus oder sonst direkt auf der Homepage sind auch unsere Adressen.
Okay. Also dann, schön war's und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.